Und ich bete einfach noch mit uns für die Zeit. Und wenn du magst, kannst du gerne mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du hier unter uns bist. Ich danke dir für dieses Wunder. Das ist was Wunderbares. Ich danke dir, wie schön, wie groß, wie herrlich, wie machtvoll du bist, wie unbeschreiblich. Ich bitte dich, dass du die Tage brauchst, um das uns ein bisschen mehr aufzuschließen. Jetzt auch, wenn wir dich loben, wenn wir von deinem Wort hören. Wir segnen uns ganz reich. Wir brauchen dich. Und wir dürfen wissen, dass du hier bist, wenn wir dich darum bitten. Das ist so groß. Segne du jeden Einzelnen, der hier ist. Du siehst, mit welchen Päckchen, vielleicht auch mit welcher Vorfreude, einfach wie wir hier ankommen. Nimm uns da an die Hand, wo wir stehen. Gib mit uns Schritte. Gib uns Liebe untereinander, Liebe für dich, für dein Wort. Ich lege sie hin diese Tage. Amen.
So, ich hoffe, mich hört man. Ah, das klingt gut. Ich höre mich auch. Habt ihr alle euer Schwert dabei, eure Bibel? Oder vielleicht besser gefragt, ist hier noch jemand ohne Bibel? Dieses Haus hat genug Bibeln, also ihr braucht diese Tage hier nicht ohne Bibeln verbringen. Wenn ihr jetzt also wirklich gar keine mit hierher gebracht habt und die aus Versehen zu Hause vergessen habt, dann kommt auf uns zu, vielleicht legen wir da hinten noch ein paar hin, dann könnt ihr euch da bedienen. Ansonsten auf eurem Zimmer findet ihr auch eine, wenn ihr die ordentlich hier dahinstellt, dann passt es für uns auch. Also hier muss keiner ohne Bibel kommen. Und wäre natürlich schön, wenn du die dabei hättest, wenn wir hier uns zusammen versammeln. Gut. Meine Präsentation, da warte ich noch drauf. Wenn die da ist, dann können wir auch starten, so langsam. Wer war denn? Ja, mach ruhig weiter jetzt. Wer war denn heute noch in der Schule? Die meisten hat jemand keine Ferien bekommen? Haben alle Ferien bekommen, oder? Alle Schüler? Hat jemand keine Ferien? Doch, da hinten. Hast du keine Ferien bekommen? Bist du nicht auf der Schule? Doch, aber wo bist du? Habt ihr keine Ferien nächste Woche? Eine Runde Mitleid. Oh. Okay. Die Präsentation ist da. Wunderbar. Mein Name ist Stefan Trunk. Ich bin auch in der Schule tätig, aber nicht als Lehrer, sondern zwei Orte weiter, als Verwaltungsleiter. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Wir sitzen im Speisesaal ganz vorne an einem schönen langen Tisch. Also ihr seid herzlich eingeladen, euch mal zu uns zu setzen. Meine Kinder freuen sich auch. Die sind 6, 3 und 1 Jahr alt. Ihr dürft euch auch gerne neben die setzen. Da sind wir ein bisschen arbeitslos, wenn ihr die füttern wollt. Also wir sind für jede Unterstützung dankbar. Und bei uns in der Schule, da haben wir uns jetzt letztens unterhalten über komische Fächer. Wir haben mitbekommen, dass eine andere Schule ein Fach eingeführt hat, wo wir gesagt haben, was? Das soll ein Schulfach sein? Hat von euch jemand ein komisches Schulfach? Ja? Oh je. Da muss ich ja schon eine Woche lernen, dass ich das Fach so aufsagen kann. Ja, Alltagskultur, Ernährung, Soziales. Alltagskultur, Ernährung, Soziales. Gut, okay. Noch jemand mit einem komischen Fach? Ja? Was? Mathe, oh je. Da habe ich verschissen, weil ich ja genau auf Mathe drauf hinaus will. Aber es gibt tatsächlich Schulen, die haben das Fach Glück. Die haben das Fach Glück, ja, Tatsache, die haben das Fach Glück. Also ich weiß nicht so, Schule und Glück? Ich weiß nicht, wo da so die Schnittmenge sein soll, aber gut, okay. Wenn du dann gefragt wirst, geh heute ins Schwimmbad und dann sagst du, nee, ich habe noch Glück. Oder, hey, cool, morgen fällt Glück aus. Ah, das ist so. Aber gut, okay. Hat jemand heute noch Mathe gehabt? Du hast heute noch Mathe gehabt? Ja, Mathe. Also Mathe wird entweder geliebt oder gehasst, oder? Geliebt oder gehasst. Aber tatsächlich, der Tobi ist dafür verantwortlich, dass wir jetzt noch ein bisschen Mathe machen müssen. Als wir nämlich hier TBT vorbereitet haben, haben wir uns überlegt, okay, Apostelgeschichte, ja, naja, wir lesen ja hier immer ein Buch auf TBT, aber wir haben auch immer noch einen Titel dabei. Ja, ich bin jetzt seit 11 Jahren dabei und es ist immer spannend zu sehen, was man da so für Titel zu den Büchern hat. Und Tobi hat dann vorgeschlagen, heilige Multiplikation. Ich hoffe, ihr könnt das Wort aussprechen. Multiplikation. Also Mal nehmen zu Deutsch, ja? Heiliges Mal nehmen. Okay, und ich habe euch mein Bild mitgebracht. Das ist unsere Erde mit ihren 2 Monden. Nein, Quatsch. Unsere Erde hat nur einen Mond, aber der ist mal 4.500 Kilometer weg und der ist mal 363.000 Kilometer weg. Und ich habe euch ein Blatt mitgebracht. So ein Blatt ist 0,1 Millimeter dick. Ja? Und die Frage lautet jetzt, wie oft muss ich dieses Blatt Papier falten? Ja? Also einmal gefaltet. Okay, wer es weiß, Finger runter, gell? Wir wollen jetzt erstmal hier eine Schätzfrage, nicht eine Wissensfrage, ja? Wir wollen jetzt erstmal hier schätzen lassen, die Leute. Also einmal gefaltet wären dann schon 0,2 Millimeter, zweimal gefaltet 0,4 Millimeter. Wie oft muss ich dieses Blatt Papier falten, damit die Dicke die Strecke von hier bis zum Mond ergibt? Was schätzt ihr so? Einfach schätzen, reinrufen, ja? Wie viel? 18 Mal, okay? Das ist, 18 Mal mehr? 50, okay, 50. Wow, ich hätte jetzt da an 1000 Mal gedacht, oder 100.000, ja. 30. Ihr enttäuscht mich, ey, ehrlich, ja. 45. Ihr kennt es alle, oder was? Ich dachte jetzt, hier kommen jetzt hier 100 Mal Falten. Guck mal, das ist ja immer noch voll dünn, ja. 4 Mal, 5 Mal ist immer noch dünn. Ich dachte, ihr sagt jetzt hier 120, wenigstens so 1000 oder 100. Nein, tatsächlich ist es wirklich nur 42 Mal. Wenn ich es 42 Mal falte, dann bin ich bei 439.000 Kilometern und habe locker die Strecke von der Erde bis zum Mond. So ein Blatt Papier, 42 Mal, gut, schaffst du nicht, aber ne, wenn man es schaffen würde, heißt Multiplikation ist mächtig. Wenn ich es immer nur verdoppeln würde, 0,1, ist ja verdoppelt, ne? Aber okay, lassen wir das. Mathe, ne? Also, immer multipliziert mit 2. Mal 2, mal 2, mal 2. Dann sind wir bei 42 mal Falten bei 440.000 Kilometern. Wenn wir schon bei Schule sind, was ist immer das Schöne an Schule? Wenn man, was? Okay, Schule aus, Ferien nicht. Was ist das Schönste im Unterricht? Was? Okay. Also bei mir damals war es Film gucken. Ja, also wenn der Lehrer, heute hat man ja einen Monitor im Zimmer. Aber wenn der Lehrer damals noch mit diesem riesen Medienwagen um die Ecke kam, da hat die Klasse gejubelt. Und wenn er gesagt hat, ja, den habe ich nur von der anderen Klasse mitgebracht, den bringe ich nachher noch weg, dann Okay, ich habe euch aber einen Film mitgebracht. Kennt ihr vielleicht auch? Ich hoffe, der spielt ab. Der Ton kommt nicht. Und der Film auch nicht. Schade. Ist auch typisch Unterricht, gell? Wenn der Lehrer mal einen Film vorführen will. Geht nicht. Oh. Internet habt ihr? Also die Präsentation geht gerade auch überhaupt gar nicht weiter. Beim Testen ist es gelaufen. Ja, das ist natürlich Unterricht, ne? Das ist die zweitschönste Situation nach Film gucken, wenn der Film nicht geht. Und der Lehrer da schwitzt und jetzt habe ich ja hier zum Glück den Hannes. Ah, tut sich was. Ansonsten versuchen wir eben die Präsentation weiterzumachen. Ich kann euch ja mal erzählen, worum es geht. Ne? Also der Erfinder des Schachspiels, das ist ein Schachbrett, kann man auch Dame drauf spielen und so, aber es ist ein Schachbrett, der wollte belohnt werden. Und der hat sich als Belohnung erbeten, Reiskörner. Und er hat gesagt, okay, ich hätte gerne auf dem ersten Schachfeld ein Reiskorn, auf dem zweiten dann wieder verdoppelt, 2, 4, 8, 16. Und er hat sich gefreut, ist der dumm. Natürlich, kriegste. Das Problem ist, dass auf dem 64. Feld so viel Reiskörner sind, dass du die gar nicht zusammenkriegst, wenn sich das immer wieder verdoppelt. Oh, jetzt sind hier zwei Präsentationen übereinander. Okay, vielleicht sollten wir es mal testen das nächste Mal. Auf jeden Fall, auf dem 64. Feld und alle Reiskörner zusammengenommen sind, so viele Reiskörner, dass du ganz Deutschland einen Meter hoch mit Reiskörnern füllen könntest. Angenehmes Gefühl, ne? Stell dir vor, wenn überall so eine Fläche Reis, einen Meter hoch. Einige würden, glaube ich, gerade rausgucken. okay. Mach die nächste Folie irgendwie, wenn es geht. Oder geht's jetzt, oder? Ah, dann gucken wir so an, sind nur ein paar Sekunden.
Die irdischen Winzlinge können Zahlen kreieren, die hinter dem Komma nicht enden, aber auch riesengroße Zahlen. Und das geht ganz einfach. Da gibt es eine uralte Legende von Sissa ibn Dahir, dem Erfinder des Schachspiels. Der hat sich von seinem Fürsten zur Belohnung seiner Dienste Reiskörner erbeten. Der Maharaja möge bitteschön auf das erste Feld einen Reiskorn werfen und dann bei jedem weiteren Feld verdoppeln. Am Anfang hat der Maharaja noch gelacht, aber dann hat sich herausgestellt, am Ende wären es 18 Trillionen 446 Billiarden 744 Billionen 73 Milliarden 709 Millionen 551.615 Körner. Eine Pyramide von 5 Kilometer Höhe oder anders gesagt 40.000 Cheops-Pyramiden.
Genau. Okay, machen wir gleich weiter, wenn es geht. Ja, also eine gigantische Summe, Multiplikation ist mächtig. Wenn ich 2 mal 2 mal 2 mal 2 rechne, ist es deutlich mehr, wie wenn ich mal 2 plus 2 plus 2 plus 2 rechne. Multiplikation ist mächtig und ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, das geht jetzt irgendwie weiter. Genau. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Stadion warst oder irgendwo, wo ganz, ganz viele Menschen zusammengekommen sind. Also ich war einmal im Stadion mit 101.000 Zuschauern. Das ist schon beeindruckend. Aber wenn man sich dann vorstellt, hey, so viele Menschen und die kennen vielleicht alle gar nicht Jesus. Und ich, kleiner Jesus-Mensch, und soll das Wort Gottes weitersagen. Und man könnte vielleicht auch anfangen zu verzweifeln und sagen, oh, das macht doch gar keinen Sinn. Wo soll ich denn anfangen überhaupt? Weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist. Und auch hier hilft uns die Multiplikation. Wenn ich heute anfange und einem Menschen von Jesus erzähle und wir zwei am nächsten Tag wieder jeweils einem Menschen von Jesus erzählen und wir vier darauf den Tag wieder jedem Menschen von Jesus erzählen, nach wie vielen Tagen hätte die ganze Welt von Jesus gehört? Noch nicht mal ein Monat. Ja, doch, ein bisschen mehr. 33 Tage. 33 Tage. Also ganz spannend, Multiplikation ist richtig mächtig. Und hier in der Apostelgeschichte, deswegen haben wir es auch so genannt und da jetzt mal gut mit der Einführung, beschäftigen wir uns mit der heiligen Multiplikation. Und die ist ja noch viel mächtiger, weil da steht Gott, da steht der Heilige Geist dahinter. Und die muss auch viel mächtiger sein, weil die erfährt richtig viel Gegenwind. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte immer wieder. Und das Geniale ist, immer wieder zu sehen, wie Gott aus diesem Gegenwind Rückenwind macht. Nehmen nur so eine der bekannteren Geschichten, Paulus und Silas im Gefängnis, aussichtslose Situation. Und aus diesem richtig krassen Gegenwind macht Gott einen Sieg. Ja? Richtig viel Rückenwind. Heilige Multiplikation. Gottes Wort geht in die Welt hinein. Damit beschäftigt sich die Apostelgeschichte und damit wollen wir uns beschäftigen. Und heute Abend wollen wir eine ganz kurze Einführung in die Apostelgeschichte haben. Einen ganz kurzen Überblick. Worum geht es überhaupt in der Apostelgeschichte? Und da wollen wir uns mal eine Bibelstelle anschauen. Wenn die Präsentation jetzt so groß ist, stehe ich wahrscheinlich im Weg, aber ihr dürft mal aufschlagen, das erste Kapitel der Apostelgeschichte, die Verse 6 bis 8. Apostelgeschichte 1, dann wisst ihr schon mal, wo die ist. Die Verse 6 bis 8. Da steht: Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Und jetzt kommt das Wichtige, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Dieser Vers 8 gibt einen Überblick über die ganze Apostelgeschichte. Und anhand von diesem Vers 8 kann man die Apostelgeschichte auch wunderbar einteilen. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, das ist Kapitel 1 bis 7. Ihr werdet meine Zeugen sein in ganz Samarien und Judäa, also etwas weiter weg von Jerusalem, also rund um Jerusalem, Kapitel 8 bis 12. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde, Kapitel 13 bis 28. Und damit hört es natürlich nicht auf, denn die Apostelgeschichte war ja nur der Anfang. Die Apostelgeschichte geht ja heute noch weiter. Die geht bis heute und geht auch heute noch weiter. Jetzt schreibst du, auch indem du hier bist, mit an dieser Apostelgeschichte. Die hört mit dem Kapitel 28 nicht auf. Die Geschichte der Gemeinde geht weiter. Man kann die Apostelgeschichte aber auch personalmäßig einteilen anhand der Apostel. Wir haben in den Kapiteln einmal Petrus im Mittelpunkt, die Verse oder die Kapitel 1 bis 12. Und wir haben einmal Paulus im Mittelpunkt. Paulus, Kapitel 13 bis 28. Und damit habt ihr, wenn ihr jetzt irgendwo die Apostelgeschichte mal aufschlagt, morgen früh beim Bibellesen, das wird dann nicht Kapitel 2 sein, sondern etwas weiter hinten, wisst ihr gleich, wo ihr seid. Seid ihr in Jerusalem? Seid ihr schon aus Jerusalem draußen? Seid ihr vielleicht sogar schon Richtung Rom unterwegs oder auf den Missionsreisen? Wann hat die Apostelgeschichte denn gespielt? Die Apostelgeschichte deckt einen Zeitraum von circa, ja, es kann auch 32 sein, aber ungefähr 30 Jahre ab. Nämlich 30 nach Christus bis 60 nach Christus. Und das zeigt auch, dass die Apostelgeschichte ein ganz, ganz wichtiges Buch ist. Denn wir haben außer der Apostelgeschichte kein anderes Buch, das Berichte über diesen Zeitraum enthält. Die Evangelien spielen davor. Und was wir aus diesem Zeitraum noch haben, sind Briefe. Aber Briefe sind halt keine Berichte. Und deswegen ist die Apostelgeschichte von Lukas so dermaßen wichtig, weil ansonsten hätten wir über diesen Zeitraum gar keine Berichte. Was denn da sich so zugetragen hat, dann müssten wir alle Informationen aus den Briefen, die auch im Neuen Testament sind, ableiten. Jetzt habe ich schon so oft das Wort Apostel benutzt. Was ist denn überhaupt ein Apostel? Ein Apostel ist erstmal nichts mehr als ein Gesandter. Apostel, Apostolos, das griechische Wort Apostolos bedeutet nichts anderes als Gesandter. Aber im Neuen Testament kennen wir als Apostel in erster Linie erstmal die Jünger Jesu. Lesen wir gleich. Erstmal die Jünger Jesu, die ja um eins reduziert worden sind. Ihr erinnert euch vielleicht an Judas Iskariot, der sich das Leben genommen hat. Und dann haben sie den Matthias nachgewählt und später kam dann noch Paulus dazu. Paulus, der dann von Jesus selber beauftragt worden ist. Das schauen wir uns die Tage auch noch an. Auch in Apostelgeschichte 1 sehen wir, welche Anforderungen die Apostel damals an den neuen Apostel Matthias gestellt haben. Die haben gesagt, so muss nun einer von diesen Männern, sie wollten also einen nachwählen für Judas, so muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes, als Jesus getauft wurde, bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, also bis zur Himmelfahrt, die wir uns morgen früh anschauen, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Das heißt, die Apostel haben gesagt, hey, der, den wir für Judas neu mit aufnehmen, der muss diese Kriterien erfüllen. Das heißt, wenn wir hier im Neuen Testament, also in erster Linie in der Apostelgeschichte, von den Aposteln hören und lesen, dann haben die dieses Kriterium hier erfüllt. Das Spannende, nur eine Randbemerkung, in Hebräer 3, Vers 1 gibt es noch jemanden, der als Apostel benannt wird, nämlich, was ist immer die richtige Antwort? Jesus, genau, Jesus wird auch mal in Hebräer 3, Vers 1 als Apostel bezeichnet. Ganz spannend, weil er wurde ja auch von Gott letztendlich gesendet. Ja, sind wir schon ein bisschen weiter. Apostelgeschichte. Die Geschichte der Apostel werden auch oft, wenn man es wörtlich übersetzt, die Taten der Apostel genannt. Und das ist an sich ja nicht falsch. Denn wir lesen hier in den 28 Kapiteln, was die Apostel so erlebt haben. Aber letztendlich steht hinter den Aposteln Jesus und der Heilige Geist. Das heißt, im Prinzip könnte die Apostelgeschichte auch als die Geschichte der Wirksamkeit des Heiligen Geistes durch schwache, fehlerhafte Apostel, in Klammer Menschen, heute Menschen, bezeichnet werden. Ja? Das ist die Geschichte Gottes, Geschichte Jesus, die Geschichte des Heiligen Geistes durch uns schwache, fehlerhafte Menschen. Damals durch die schwachen, fehlerhaften Apostel, heute durch die schwachen, fehlerhaften Menschen. Und das ist ja genial. Jesus möchte und baut durch die schwachen, fehlerhaften Menschen, Apostel, sein Reich. Genial. Mit dem Tod Jesus, mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt war nicht alles aus. Da ging es erst richtig los. Jesus fängt an, sein Reich zu bauen. Das werden wir uns morgen noch genau anschauen. Wer ist denn der Autor und der Adressat der Apostelgeschichte? Da könnt ihr mal die ersten drei Verse euch anschauen in eurer Bibel der Apostelgeschichte. Da erfahren wir was über den Autor und den Adressaten. Da steht, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte, ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Der erste Vers ist ganz wichtig. Hier erfahren wir nämlich den Adressaten. Das ist ein gewisser Theophilus. Über den Autor erfahren wir nicht viel. Aber das Spannende ist, wir haben im Neuen Testament nochmal einen ganz ähnlichen Briefanfang, nämlich bei Lukas. Lukas 1, 1 bis 4. Ein ganz ähnlicher Briefanfang. Viele haben es schon unternommen, Berichte zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben, das hatten wir auch schon, und Diener des Worts gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Das heißt, das Lukas-Evangelium ist Teil 1, die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung Teil 2. Beides geht an Theophilus. Hier wird er noch als Exzellenz angeredet. Bei der Apostelgeschichte dann nur noch lieber Theophilus. Also da ist vielleicht dann ein persönliches Verhältnis auch entstanden. Und ja, das Lukas-Evangelium ist von Lukas geschrieben worden. Das lesen wir jetzt hier auch nicht. Da müssen wir tatsächlich den frühen Überlieferungen glauben, die das dann dementsprechend auch als das Lukas-Evangelium bezeichnet haben. Von Lukas lesen wir tatsächlich nur dreimal etwas im Neuen Testament. Einmal taucht der Name auf in Philemon, Vers 24. Philemon hat hier nur ein Kapitel, also Philemon, Vers 24. Dann taucht der Name Lukas oder der Verfasser, taucht auf in Kolosser 4, Vers 14. Da erfahren wir tatsächlich auch, dass Lukas von Beruf Arzt war, der das also sorgfältig aufgeschrieben hat. Und in 2. Timotheus 4, Vers 11, also kurz bevor Paulus dann auf seinen Tod zugeht, schreibt er, Lukas ist allein bei mir, schreibt Paulus. Lukas ist allein bei mir. Und das ist das Spannende. Denn dieser Brief, den Paulus kurz vor seinem Tod an Timotheus schreibt, deckt sich mit Ausschnitten aus der Apostelgeschichte wiederum. Denn die Apostelgeschichte, wenn ihr die lest, die ist ganz spannend geschrieben. Da wechselt die Person. Wir haben einige Abschnitte in der Apostelgeschichte, nämlich genau die, die hier stehen, in dem der Verfasser die Wir-Form benutzt. Ja, und wenn ich die Wir-Form benutze, dann schließe ich mich mit ein. Und wenn ich mich mit einschließe, heißt das, ich war dabei. Wir sind losgereist. Wir sind dahin gezogen. Wir sind dahin gegangen. Das heißt, einige Kapitel der Apostelgeschichte hat Lukas selbst miterlebt. Er hat mit Paulus zusammen Gemeinden besucht. Er ist mit Paulus unterwegs gewesen, er hat ihn bis nach Rom begleitet und am Ende auch den Timotheusbrief geschrieben, wo Paulus schreiben kann, er ist allein bei mir. Also sehr, sehr wahrscheinlich, dass dieser Lukas dann auch die Apostelgeschichte natürlich geschrieben hat. Schauen wir uns noch kurz den Theophilus an. Theophilus, da wird jetzt natürlich auch vermutet, hieß der Typ wirklich Theophilus? Weil Theophilus, da steckt einmal das Wort Theo drin, Theos, Gott, und das Wort Philia, Philius, das Wort Liebe. Also Theophilus war vielleicht auch jemand, der Gott geliebt hat. Und damals war es ja nicht immer ganz einfach, Gott nachzufolgen, weil man dann auch schnell mal einen Kopf kürzer gemacht wurde. Und vielleicht hat, man vermutet es, Lukas hier ganz bewusst den Namen derjenige, der Gott liebt, benutzt, um nicht den richtigen Namen zu benutzen. Oder er war vielleicht sogar eine Gruppe geschrieben worden von Menschen, die Gott geliebt haben. Das wissen wir nicht. Das Spannende ist, so ein Theophilus bist du ja auch, hoffe ich. Jemand, der Gott lieb hat. Also hat Lukas dir den Brief geschrieben. Das Lukas-Evangelium ist an dich. Die Apostelgeschichte ist an dich. Du bist doch auch ein Theophilus. Einer, der Gott lieb hat. Theos Philia. Einer, der Gott lieb hat. Hoffe ich. Wenn nicht, wirst du es vielleicht die Tage. Jemand, der Gott lieb hat. Und damit gilt die Apostelgeschichte, genauso wie das Lukas-Evangelium, ganz konkret dir und mir. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat denn die Apostelgeschichte sonst so mit uns zu tun? Ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber wir können von der Apostelgeschichte ganz viel lernen, denn die Apostel, die waren ja in einer relativ ähnlichen Situation. Jesus war im Himmel, er regiert. Und die Apostel waren unterwegs und haben sein Wort weitergesagt. In der Situation befinden wir uns heute auch. Die Apostel haben Gegenwind bekommen, wir heute oft auch. Denn die Apostelgeschichte, ich habe es bereits gesagt, endet nicht mit Kapitel 28. Wir sind noch unterwegs. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 9 im Prinzip nochmal eine wunderbare Zusammenfassung, was wir in der Apostelgeschichte sehen. In einem Vers. Er schreibt, es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Wir arbeiten die Apostel damals und wir heute arbeiten gemeinsam an Gottes Werk, an seinem Reich. Wir arbeiten gemeinsam an seinem Reich. Wir sind Gottes Ackerfeld und Gottes Bauwerk. Und wir arbeiten an Gottes Reich bis zum Ziel. Was ist das Ziel seines Werkes? Das Ziel seines Werkes, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und was spannenderweise gerade erst letzte Woche gehört. Ich habe mich amüsiert, weil ich das schon vorbereitet hatte. Ich habe gesagt, okay, im Prinzip hätte man das gerade nehmen können. hätte euch auch nicht geschadet, die Predigt, glaube ich. Also, dieser Vers, 1. Korinther 3, Vers 9, fasst das wunderbar zusammen, was wir an der Apostelgeschichte so sehen, was wir auch heute sehen. Die Apostel, wir arbeiten an Gottes Ackerfeld, wir arbeiten ja genau miteinander an Gottes Werk und wir sind aber auch Gottes Ackerfeld und Gottes Bauwerk. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss noch drei Punkte geben, drei Komplimente machen. Ja, so richtige Komplimente sind es nicht. Die Apostelgeschichte zeigt dir, wer du bist. Du bist erstens ein Bauarbeiter. Kein Kompliment, gell? Aber vielleicht klingt es ja besser, wenn ich sage, du bist ein Bauarbeiter an Gottes Reich. Du und ich, wir sind Bauarbeiter an Gottes Reich. Die Apostel damals waren Bauarbeiter an Gottes Reich. Genial. Gott, der Heilige Geist, arbeitet durch uns fehlerhafte Menschen an seinem Reich. Wir sind Bauarbeiter. Der Bauplan ist Gottes Wort. Jesus ist der Eckstein. Der Eckstein, der bei einem Bauwerk dafür da ist, sich daran auszurichten und die Sache zusammenzuhalten. Deswegen ist es gut, dass wir als Bauarbeiter uns an Gottes Bauplan orientieren. Und dafür müssen wir nun mal auch mal hier reinschauen. Was steht denn so in seinem Bauplan drin? Und wir müssen auf Jesus schauen, um uns an ihm auszurichten, an dem Eckstein, wie er im Neuen Testament auch bezeichnet wird. Du bist ein Acker. Ist auch nicht so wirklich ein Kompliment, gell? Aber in 1. Korinther 3, Vers 9 haben wir ja noch was anderes gelesen. Du bist ein unfertiges Bauwerk, auch nicht viel besser, ne? Du bist nicht perfekt. Wir sind hier auf dieser Erde fehlerhafte Menschen. Wir werden hier auch nie perfekt werden. Aber wir können daran arbeiten. Wir können daran arbeiten oder an uns arbeiten lassen durch die anderen Bauarbeiter, durch die anderen, die so um uns rum sind, dass wir Gott ähnlicher werden. In Epheser 4, 15, einer der Leitverse hier von der Lahö, steht, so lasst uns hinwachsen zu dem, der das Haupt ist. Jesus immer ähnlicher werden. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Und da ist, wie Jamines so gesagt hatte, ne, da ist noch Luft nach oben. Da ist noch, es war schon sehr gut, aber da ist immer noch Luft nach oben. Paulus, kurz vor seinem Tod, auch in Timotheus, schreibt er, bring mir bitte die Buchrollen, bring mir bitte die Pergamente mit. Er wusste, dass er bald sterben wird und will trotzdem noch in Gottes Wort lesen und möchte trotzdem noch Gott ähnlicher werden, nochmal studieren in Gottes Wort. Am Ende seines Lebens, wo er so viel erlebt hat, weiß er auch, er ist nicht perfekt. Er kann immer noch Jesus ähnlicher werden. Und darum geht's. Deswegen sind wir ein Acker, der bebaut wird, ein unfertiges Bauwerk, so wie es in 1. Korinther 3, Vers 9 steht. Und können an uns arbeiten lassen. Und du bist ein mobiler Tempel. Du bist ein mobiler Tempel. Der Steintempel im Alten Testament, der war ja schon wunderbar, schön und gut und hat Gott drin gewohnt. Und die Propheten im Alten Testament, die haben auch darauf hingewiesen, im messianischen Reich, da wird auch mal der Geist Gottes im Tempel wohnen. Und Lukas in der Apostelgeschichte sagt, wer ist denn der Tempel? Das wird Andreas morgen Nachmittag mit uns anschauen. Das bist du? Wir? Du und ich, wir sind Tempel. Und da wir uns bewegen, sind wir mobile Tempel. Nicht schlecht, ne? 1. Korinther 6, Vers 19. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Du bist ein mobiler Tempel. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Und mit diesen drei Punkten, und damit möchte ich schließen, möchte ich dir auch anhand dieser drei Punkte Fragen mitgeben. Fragen, die du jetzt die Tage immer wieder stellen kannst, wenn du morgens beim Bibellesen die Bibel liest. Wenn du im Vortrag sitzt und zuhörst hoffentlich und nicht schläfst. Wenn du in den Pausen vielleicht mal auf deinem Zimmer doch nochmal die Bibel aufschlägst und in der Apostelgeschichte liest, dann stell dir anhand von diesen drei Punkten die folgenden Fragen, damit du diese Tage auch was mitnimmst. Die erste Frage, du bist Bauarbeiter, wo ist denn mein Platz? Wo kann ich denn mitarbeiten? Wo möchte Gott mich denn gebrauchen? Wo hat Gott mich denn hingestellt? In der Gemeinde? Wo kann ich mich denn einbringen an Gottes Reich? Was gibt mir denn die Apostelgeschichte für Ideen vielleicht? Wo muss ich mich noch verändern? Wir haben gehört, ich bin nicht perfekt, ich bin ein unfertiges Bauwerk, hat Paulus gesagt. Ich bin ein Acker. Ja, wo kann ich denn ein schöner Acker werden oder ein schöneres Bauwerk werden? Wo muss ich mich denn noch verändern? Wo passt denn mein Leben noch nicht zum Bauplan Gottes? Wo passt denn mein Leben noch nicht zum Bauplan Gottes? Meine Wünsche, meine Vorstellungen? Wo deckt sich das denn noch nicht? Wo muss ich denn noch an mir arbeiten? Vielleicht gibt dir die Apostelgeschichte da ja auch einige Ideen. Und ich glaube, da gibt es ein paar sehr schöne Anregungen. Und wie kann ich denn als mobiler Tempel leben? Die Apostel damals waren ja auch schon mobile Tempel. Wie haben die denn gelebt? Was haben die denn gemacht? Was gibt mir der Text denn für Hinweise darauf, den wir vielleicht lesen, den wir behandeln in der Bibelarbeit, den wir im Bibellesen haben, den wir vielleicht zwischendrin mal lesen, weil wir können ja nicht alle 28 Kapitel hier behandeln. Und wenn du dir diese Fragen mitnimmst und mit diesen Fragen an die Texte rangehst, die du hier hoffentlich in diesen Tagen lesen wirst, und ich wünsche mir, dass ihr morgen früh alle in der Bibel lest. Ja, das könnt ihr hier machen, das könnt ihr in den Gruppen machen, angeführt, und ihr könnt es aber auch auf eurem Zimmer machen, wenn ihr wollt. Aber schlagt die Bibel auf, lest den Gottes Bauplan, stellt euch diese Fragen, nehmt die Apostelgeschichte her, stellt euch diese Fragen, und ich garantiere euch, ihr werdet diese Tage gesegnet wieder verlassen. Das wünsche ich mir für euch. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dieses wunderbare Buch geschenkt hast, dass Lukas all das aufgeschrieben hat, was er erlebt hat mit den anderen Aposteln, mit dir, dem Heiligen Geist, angeleitet vom Heiligen Geist. Und ich habe ganz, ganz großen Respekt auch vor diesem Buch, vor all dem, was die Apostel da erfahren und erleben mussten. Und ich danke dir, dass wir das jetzt die Tage hier bearbeiten und lesen dürfen und dass wir davon lernen dürfen, jeder Einzelne. Du weißt, wo wir stehen, ob wir überhaupt mit dir unterwegs sind oder noch ganz weit weg sind, ob wir gerade straucheln oder ob wir voller Feuer und Eifer mit dir unterwegs sind. Wir sind dennoch nicht perfekt und wir können lernen, und das wollen wir diese Tage tun. Wir wollen in deinem Wort studieren, wir wollen in deinem Wort lesen und wir wollen ganz, ganz viel mitnehmen. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wort aufschließt, immer wieder neu und zu jedem Einzelnen hier sprichst und redest, was für ihn dran ist, für sie dran ist. Ich möchte dich um eine gesegnete Zeit in diesen Tagen bitten. Amen.